Ja, es ist schön, wieder hier zu sein. Und heute vor allen Dingen bei diesem besonderen Anlass. Heute haben wir nicht nur Abendmahl, heute haben wir auch Erntedankfest. Und ich muss sagen, wenn ich mir das wieder so anschaue, vielen Dank für die, die diese schönen Gaben mitgebracht haben. Vielen Dank, die das auch so schön dekoriert haben. Das Obst, das Gemüse, die Kartoffeln und Nüsse und das Wasser, Getreide, das Brot und natürlich auch die Blumen. Die Blumen darf man nicht vergessen. Die hat Gott uns auch geschenkt. Aber natürlich wäre das alles nicht möglich, wenn nicht Gott das hätte wachsen lassen. Gott ist derjenige, der da gesorgt hat. Ich möchte heute eine Predigt halten, die sowohl für das Abendmahl passt, als auch zum Erntedankfest passt, als auch auf unsere persönliche Situation momentan, die wir so haben. Ich habe jetzt ein halbes Jahr lang keine Predigt mehr gehalten. Ja, doch eine Predigt auf der Beerdigung, aber sonst nicht mehr. Ich war ja einige Zeit jetzt außer Dienst und vielen Dank auch, dass ihr das mitgetragen habt. Ich muss sagen, die Gemeinde Leonberg ist wirklich fantastisch. Ihr habt euch alles gut organisiert. Vielen Dank an die Gemeindeleiter, die viel organisiert haben, was ich sonst immer mache. Der Benny, der hat den Predigtplan gemacht. Und vielen Dank auch an die, die die Bibelstunden weitergemacht haben. Ihr braucht mich gar nicht mehr, ne? Es geht auch ohne mich weiter. Aber es tut auch mal an der Gemeinde gut, wenn sie auch mal keinen Prediger hat. Dann wird sie selber aktiv. Aber ich freue mich auch, wieder da zu sein. Ja. Es ist schön, da zu sein. Ja. Wenn ein Baby neugeboren wird, dann ist natürlich die Aufmerksamkeit der Mutter und der Eltern erstmal ganz auf das neugeborene Baby ausgerichtet. Und ich weiß noch, als das bei uns damals vor über 30 Jahren der Fall war, das ganze Leben ändert sich. Auf einmal ist der gesamte Tagesrhythmus ist nur noch zum Kind ausgerichtet. Und alles, was man plant und tut und denkt und was man kauft, alles nur, was ist für das Kind. Nicht nur die Windeln und die Kleidung, auch alles, was man braucht, Kindersitz und Kinderwagen und alles Mögliche. Eltern sorgen sich um ein Neugeborenes, um das Baby. Warum eigentlich? Gott hat das in den Menschen hineingelegt. Es gibt manche Tiere, die bekommen Nachwuchs und der Nachwuchs ist sofort in der Lage, wenn er geboren wird oder auf die Welt ist, sofort für sich selbst zu sorgen. Manche Tiere müssen auch die Eltern ein bisschen gucken. Und beim Menschen ist es extrem. Bis so ein Mensch für sich selber sorgen kann, dauert das manchmal 20 Jahre, manchmal noch länger. Das ist viel Arbeit und Mühe in der Zwischenzeit, oder? Man muss nicht 20 Jahre lang füttern, das ist nicht unbedingt, aber weil der Mensch so kompliziert ist, dauert das so lange, bis er auch selbstständig leben kann. Die Eltern sorgen sich, weil der Mensch, das neugeborene Menschlein, ist nicht in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Unmöglich. Wenn man es für sich selbst überlassen würde, würde sterben. Keine Chance. Deswegen hat Gott es in den Menschen hineingelegt, die Mutterliebe, dass man das neugeborene Baby liebt. Weil man es liebt, für es sorgt. Das Beste für es möchte. Man ist bereit, sich selbst zu geben für das eigene Kind. Das Kind ist wichtiger als man selbst. Und so wie Eltern das für das Baby sorgen, das kann man gut vergleichen, so sorgt Gott. Und ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Gott sorgt. Gott sorgt. Ich möchte drei Aspekte dieses Sorgen, dieser Fürsorge Gottes mit euch heute Morgen anschauen. Erstens, Gott sorgt für die Natur. Zweitens, Gott sorgt für unsere Erlösung. Und drittens, Gott sorgt für unser Leben. Zum Ersten, Gott sorgt für die Natur. Wir schlagen mal auf Matthäus Kapitel 6. Matthäus Kapitel 6, die Verse 25 bis 30. Matthäus Kapitel 6, die Verse 25 bis 30. Jesus sagt hier in der Bergpredigt: Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens länger eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Nun, dass Gott für uns sorgt, das will Jesus ja damit ausdrücken. Das stellen wir erstmal zurück. Das gucken wir uns dann nachher beim dritten Punkt an. Aber erstmal können wir hier sehen, dass Jesus Beispiele aus der Natur nennt. Und zwar, dass Gott für die Natur sorgt. Hier steht, dass er für die Vögel sorgt. Nun, manche Tiere, die sammeln auch. Also wir haben bei uns immer auf dem Grundstück Eichhörnchen, die da rumflitzen. Und gerade jetzt im Herbst kann man sehen, wie das Eichhörnchen sehr geschäftig ist. Was macht es nämlich? Es sorgt für den Winter vor. Es verbuddelt irgendwo Nüsse oder andere Leckereien. Und dass es im Winter sie wieder ausbuddeln kann und dann fressen kann. Nun mal, leider erinnert sich das Eichhörnchen nicht an alle Nüsse. Und bei manchen entstehen da Nussbäume oder andere Gewächse dann. Aber die Vögel machen das nicht. Die Vögel brauchen jeden Tag aufs Neue ihre Nahrung. Ob das jetzt Beeren sind oder Würmer sind oder irgendetwas anderes. Und wenn sie das nicht haben, würden sie sterben. Sie sind darauf angewiesen, dass sie das haben. Wer sorgt dafür, dass die Vögel genug zu fressen haben? Ich habe mich schon mal gefragt, wenn so manchmal so der erste Schnee fällt, was machen die Vögel jetzt? Manche ziehen ja in den Süden, aber manche Vögel bleiben ja auch hier. Was machen die eigentlich? Wo kriegen die ihre Nahrung her? Naja, von lieben Menschen, die dann irgendwelche Vogelhäuschen aufstellen vielleicht. Ja? Aber sie kriegen auch ohne Vogelhäuschen Nahrung. Gott sorgt für sie. Gott hat die Welt geschaffen. Und er hat nicht nur die Welt geschaffen, sondern er ist auch derjenige, der die Welt erhält. Wenn Gott seine Hand zurückziehen würde, dann würde unsere Welt, unser Leben auseinanderfallen. Es würde nicht funktionieren. Gott ist der, der alles am Leben hält. Gott ist der, der den Vögeln und der den Rehen und der den Wildschweinen und allen Tieren das zu fressen gibt. Und selbst als die Welt in Sünde gefallen ist und als alles sich verändert hat und die Tiere sich gegenseitig fressen, seitdem sie sich gegenseitig fressen, auch da sorgt Gott dafür, dass jeder was zu fressen hat. Dass jeder für jeden gesorgt ist. Und auch der Nachwuchs, dass es alles funktioniert. Gott sorgt. Und Gott sorgt auch dafür, dass auch das Getreide wächst. Wir können zwar alles Mögliche tun, wir haben alles heute industrialisiert, aber wir können noch keine Nahrung selber produzieren. Geht nicht. Wir müssen, wie vor 6000 Jahren, müssen wir den Samenkorn in die Erde legen und Gott sorgt dafür, dass er aufgeht. Gott gibt neues Leben. Deswegen, dass wir hier Erntedank haben dürfen. Das ist ein Dank, dass Gott immer noch da ist. Wenn der Mensch könnte, er würde das Ganze abschaffen und würde alles nur noch in der Fabrik herstellen lassen. Und manchmal versucht man das auch schon, Tomaten nur noch an irgendwelchen an irgendwelchen Tropf zu hängen ohne Erde, aber am Endeffekt ist das, was Gott gemacht hat, das Ursprüngliche, immer das Beste. Es war mal ein Bauer, der war unzufrieden damit. Meistens hat es dann geregnet, wenn er es nicht brauchte. Oder dann den, also es ist unter die Sonne hat geschienen, wo er den Regen brauchte. Er war unzufrieden und er hat gesagt, wenn ich Gott wäre, ich würde das alles viel besser machen. Ich würde immer genau das brauchen, das machen, wie das auch alles gebraucht wird. Naja, gut. Und er war lange Zeit unzufrieden und irgendwann, natürlich ist das eine Parabel, das ist echt passiert. Und irgendwann sagt der liebe Gott zu ihm, in Ordnung, ich übergebe jetzt dir die Verantwortung für die Natur. Du kannst jetzt alles tun, wie du das denkst und dass du alles regelst. Dass auch alles funktioniert. Na gut, jeden Morgen ist er aufgestanden und gesagt, liebe Sonne, jetzt aufgehen. Und dann ging die Sonne auf. Und am Abend hat er gesagt, Sonne, wieder untergehen. Und die Sonne ging wieder unter. Und es hat alles funktioniert. Und dann sagte er, ja, jetzt brauchen wir Regen. Jetzt soll es ein bisschen regnen. Und der Regen kam. Und dann jetzt soll die Sonne scheinen. Und die Sonne kam. Und es hat alles wunderbar funktioniert. Eines Morgens hat er verschlafen. Und so um 9 Uhr kamen die Nachbarn zu ihm und sagten, das ist immer noch dunkel. Warum? Was hast du gemacht? Sagt, oh, ich habe verschlafen. Sonne, schnell aufgehen. Hat er gemerkt, naja, ganz so einfach ist es doch wohl nicht. Naja, und dann kamen Bauern aus der weiteren Umgebung und sagten, bei uns hat es gar nicht geregnet. Ja, sagte er, ich habe nur bei uns den Regen hier bestellt. Und er sagten, wir brauchten ja, okay, da hätten wir es auch regnen. Und er hat gemerkt, alles im Überblick zu haben, ist viel, viel schwieriger, als es dann doch irgendwie möglich ist. Und auf jeden Fall ist die Saat aufgegangen. Und dann, als sie ernten wollten, haben sie festgestellt, dass bei vielen Pflanzen gar nichts drin war. Waren keine Samen drin. Und dann haben sie überlegt und haben sie ein Komitee zusammengesetzt und gesagt, warum ist jetzt hier keine Frucht in den Ähren? Und dann haben sie festgestellt, es gab in diesem Jahr keinen Wind. Er hatte doch glatt den Wind vergessen. Nun, manche Pflanzen können sich auch mit Insekten, Obstbäume zum Beispiel, befruchten lassen und dann kommt auch Frucht. Aber manche sind Windblütler, das heißt, durch den Wind werden die Samen dann gestreut und dadurch können sie sich vermehren. Und so hatte der Bauer glatt den Wind vergessen und so war die ganze Ernte dahin. Das zeigt, dass der Mensch, auch wenn er meint, es besser machen zu können, der Mensch ist nicht in der Lage, das zu tun, was Gott tut, was die Natur tut. Ich denke auch nur an die Bienen. Wie fleißig sind die Bienen, die ganzen Bäume zu bestäuben. Obstbäume, Apfelbäume und Kirschbäume und Mandelbäume und auch unsere Himbeeren und überall waren immer die Bienen da. Wir haben bei uns sehr viele Wildbienen, die bei uns überall das tun. Und man hat festgestellt, wie viele allein die Leistung der Bienen in Deutschland, was die vollbringen, ist einige Milliarden Euro, was die an Wirtschaftsleistung erbringen. Und in China gibt es Gegenden, wo durch so viele Chemie die Bienen ausgestorben sind. Und da habe ich einen Film gesehen, eine Plantage, da haben sie einige Millionen Mandelbäume gehabt. Und weil es dort keine Bienen mehr gab, war niemand mehr da, der die bestäuben konnte. Was haben sie gemacht? Sie haben einige hundert Arbeiter angestellt, die alle mit Leitern, mit Hand, jede Blüte einzeln bestäubt haben. Und sie haben einige Wochen gebraucht, bis sie die paar Millionen Bäume bestäubt haben. Wie viel hat das gekostet? Meine Lieben, die Natur macht es umsonst. Wir müssen nur die Natur auch entsprechend schützen. Erhalten. Je natürlicher wir leben, desto besser ist es, weil Gott, was Gott in der Natur gemacht hat, ist immer das, was uns Menschen am besten tut. Ob es unsere Nahrung ist, einen Apfel so zu essen, ist immer noch gesünder als jeder Apfelsaft oder Apfelmus oder irgendwas. So wie es gewachsen ist, ist immer das. Natürlich kann man auch Apfelmus essen, ist auch gesund. Aber das Gesündeste ist immer das Ursprünglichste, das Beste. Und je mehr man die Dinge verarbeitet, desto mehr verschlimmbessert man manches. Gott sorgt. Gott ist der Erhalter des Lebens. Und deswegen feiern wir Erntedank. Wir danken für Gottes Fürsorge in der Natur. Und Gott hat gesagt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Sommer und Winter, Saat und Ernte, Tag und Nacht. Ich glaube, diese Verheißung Gottes gibt uns eine Sicherheit. Und wir sehen, dass in unserer Welt alles Mögliche durcheinander gerät. Und dass der Mensch in der Lage ist, die Natur so weit zu zerstören, dass es aufhört mit Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Aber Gott sagt, solange die Erde steht, bis zu Jesu wiederkommt, wird es das geben. Gott sorgt dafür, auch wenn der Mensch Dinge kaputt macht, dass trotzdem diese Natur, diese Erde, die Schöpfung noch das hervorbringt, was wir brauchen. Gott sorgt. Erntedank. Das Zweite, Gott sorgt für unsere Erlösung. Nicht die Natur ist in Sünde gefallen, auch der Mensch ist in Sünde gefallen. Und die Sünde des Menschen hat diese Erde, diese Welt grundlegend verändert. Wir haben heute Morgen in der Bibelbetrachtung darüber gesprochen, dass durch den Fall Satans und auch den Sündenfall sich die Dinge grundlegend geändert haben. Gott ist Liebe. Gott erhält alles. Gott sorgt sich um alles. Aber die Menschen haben sich von Gott getrennt. Der Mensch sagt, nein, ich brauche Gottes Sorge nicht, Gottes Fürsorge nicht. Ich möchte alleine für mich bestimmen. Ich will der Herr über mein Leben sein. Und so kam die Sünde in die Welt. Und mit der Sünde das Leid, die Krankheit, der Tod. Und es war dem Menschen unmöglich, sich aus eigener Kraft aus dem Abgrund der Sünde zu befreien. Keine Möglichkeit, keine Chance. Es geht nicht so wie der Münchhausen, dass man sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht. Es geht nicht. Deswegen, das tat Gott. Gott sorgt sich um unsere Erlösung. Warum? Weil er uns liebt. Und diese Liebe Gottes ist so unfassbar groß, so unendlich groß. Und deswegen feiern wir auch heute Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Gedenken an die unendlich große Liebe Gottes, an die Fürsorge Gottes für uns. Im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9 und 10 lesen wir. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9 und 10. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Es ist interessant. Als die Menschen gefallen waren, hätte man ja annehmen können, dass Adam und Eva oder wer auch immer danach zu Gott gekommen sind, haben gesagt, lieber Gott, wir haben jetzt gesündigt, bitte hilf uns doch. War das die Reaktion von Adam und Eva? Nein. Als Gott sie fragt, warum habt ihr gesündigt? Was haben sie gesagt, gemacht? Ich bin doch nicht schuld. Die Frau ist schuld. Die Schlange ist schuld. Der Mensch hat seinen sündigen Zustand gar nicht erkannt. Und der Mensch, der sündige Mensch, hat auch Gott nicht um Hilfe gebeten. Gott hat uns geholfen, Gott hat uns gerettet, ohne dass er gebeten wurde. Das war sein Plan. Warum? Weil er uns liebt. Weil er uns unendlich liebt. Weil er so ein Erbarmen mit uns hat. Weil er gesehen hat, die Menschen sind hilflos, wie ein neugeborenes Baby. Wenn ich nichts tue, müssen sie sterben. Alle. Das sind doch die, die ich liebe. Wenn du jemanden liebst und du siehst, er stirbt und du kannst ihm helfen, tust du es? Natürlich. Gott hat die Menschen geliebt. Er hat gesehen, sie müssen sterben. Er konnte helfen und er hat es getan. Die Liebe Gottes ist unendlich groß. Natürlich kann man Gottes Liebe auch in anderen Dingen erkennen, wie er sich sorgt in der Natur. Aber natürlich am größten kann man Gottes Liebe erkennen, indem er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, wie Johannes es sagt. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern Gott hat uns geliebt. Deshalb, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, das können wir erkennen, das können wir wahrnehmen, darüber können wir reden. Aber diese Liebe zu begreifen, ich denke, da werden wir die ganze Ewigkeit hindurch Gedanken drüber machen. Gott loben und preisen dafür. Dass wir immer tiefer diese Liebe erkennen können, diese unendlich große Liebe. Manchmal können wir hier auf dieser Erde schon von großen Gefühlen ergriffen werden, wenn wir sehen, wie ein Mensch sein Leben für einen anderen lässt, in Gefahrsituationen. Ein Held, der sein Leben aufs Spiel setzt, um vielleicht 100 andere zu retten. Es gibt da viele tolle Geschichten. Aber Jesus hat nicht nur sein Leben aufs Spiel gesetzt, Jesus ist gekommen und er hat den zweiten, den ewigen, den Sündentod für uns erlitten. Und er ist auf die Welt gekommen mit dem Risiko zu sündigen, selbst zu sündigen und auf ewig verloren zu sein. Das war das Risiko. Ja. Das heißt, Gott hat seine eigene Existenz aufs Spiel gesetzt. Für uns. Damit wir gerettet werden. Aber wir wissen, zum Glück wissen wir, dass es gut gegangen ist. Wenn wir jetzt im Alten Testament leben würden, vor Jesu kommen, dann würden wir immer nur aus dem Voraussagen wissen, der Messias kommt, er wird kommen und er wird für unsere Sünde sterben. Die haben wir tausende von Opfern gebracht. Aber man hat nicht die Gewissheit gehabt, dass es der Messias auch schaffen wird. Erst als Jesus am Kreuz gerufen hat, ist es vollbracht. Dem Moment stand fest, jetzt ist die Erlösung vollbracht, jetzt ist sie gesichert, jetzt sind wir gerettet. Diesen Moment. Noch am Kreuz hätte Jesus sagen können, was geben mich die Menschen an? Ich schaff's nicht, ich will's nicht, ich gehe wieder. Aber er hat bis zum letzten Atemzug, hat er durchgehalten. Gottes Liebe ist unendlich groß. Damit wir durch ihn leben sollen. Meine Lieben, Gott sorgt für unsere Erlösung. Wir dürfen leben. Und es ist so einfach, dieses Leben anzunehmen. Jeder, der dieses Geschenk, dass Jesus gestorben ist, für alle Menschen annimmt, ist errettet. Denn das ist immer noch Gottes Liebe zu uns, dass er jedem Menschen die freie Entscheidung lässt. Und wenn ein Mensch sagt Nein, dann ist Gott traurig darüber, weil er diesen Menschen auch liebt, der Nein sagt. Aber Gott möchte, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, dass jeder Mensch Ja sagt, das Angebot der Lösung annimmt. Und ich frage mich manchmal, warum nehmen es so wenige Menschen nur an? Es ist ein Geschenk, ewig zu leben, in Freiheit, in Harmonie, ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Sünde, ohne Schmerz, ohne Tod. Ein Geschenk. Satan hat es geschafft, den Menschen derart die Sinne zu verblenden, dass sie dieses Geschenk als wertlos zur Seite tun. Dass sie es nicht haben wollen. Dass sie glauben, ein bisschen Spaß auf dieser Welt ist mehr wert als das ewige Leben. Aber Gott wirkt trotzdem mit seinem Heiligen Geist am Herzen jedes Menschen. Und er möchte uns dazu gebrauchen, dass auch die Menschen durch uns die Liebe Gottes erkennen können. Dass die Menschen durch uns erfahren, dass Jesus für sie gestorben ist, dass sie erlöst sein können. Ellen White schreibt in dem Buch Der Weg zur Gesundheit, 326, die Offenbarung der Liebe Gottes zu den Menschen hat ihren Mittelpunkt in dem Kreuz. Die volle Bedeutung derselben kann die Zunge nicht aussprechen, die Feder nicht beschreiben, der menschliche Verstand nicht erfassen. Wenn wir auf das Kreuz von Golgatha blicken, können wir nur sagen, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Liebe Gottes, die sich am Kreuz zeigt, ist für uns unfassbar groß. Deswegen ist sie auch immer wieder im Abendmahl als Zeichen der Erinnerung für uns aufgestellt, dass wir darüber nachdenken. Und je mehr wir über Gottes Liebe nachdenken, je mehr wir das Kreuz vor Augen haben, desto mehr werden wir von der Liebe Gottes im Herzen erfüllt. Das wird unseren Egoismus klein machen, unseren Stolz erniedrigen, unsere Leistung in den Staub legen. Wenn wir auf das Kreuz blicken, dann sehen wir, dass wir nur durch Jesus alles haben. Gott sorgt. Gott sorgt für die Natur. Gott sorgt für unsere Erlösung. Und drittens, Gott sorgt für unser Leben. Römer 8, Vers 32. Römer Kapitel 8, Vers 32. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Eine interessante Schlussfolgerung von Paulus, die wir hier haben. Paulus sagt, Gott hat seinen eigenen Sohn für uns dahingegeben. Das heißt, um uns zu erlösen. Und darüber haben wir gerade nachgedacht im Punkt 2. Dass Gott für uns sorgt, dass wir erlöst werden, dass wir gerettet werden, dass wir ewiges Leben haben. Und wenn er das für uns getan hat, wenn er sich doch schon für uns dahingegeben hat, um uns das Höchste überhaupt zu geben, das ewige Leben, warum sollte er uns nicht jetzt auch schon alles schenken? Denn was wir jetzt hier brauchen im Leben, so wie die Vögel ihre Körner und ihre Früchte und ihre Würmer, so brauchen wir auch die täglichen Dinge, wovon Jesus gesprochen hat, von der Kleidung, von der Nahrung. Und wenn Gott schon das Große, das Allergrößte, Größeres gibt es nicht, als das ewige Leben, wenn er das für uns verbracht hat, dann wird er die kleineren Dinge für uns auch tun. Das heißt nicht, dass wir immer unseren Willen bekommen. Gott ist kein Automat, wo ich ein Gebet reinstecke und unten kommt dann gleich mein Wille raus. Aber Gott schenkt uns das, was wir brauchen. Gott sorgt. Gott sorgt für unser Leben. Denn ohne Jesus, ohne ihn, können wir nichts tun. Und Gott hat immer wieder für seine Kinder gesorgt. Ich denke an Noah. Gott hat beschlossen, die ganze Welt zu vernichten. Übrigens, wir stehen kurz davor, dass es wieder geschieht. Nicht durch die Flut, sondern bei Jesu Wiederkunft, durchs Feuer. Hat Gott für Noah und seine Familie gesorgt? Wie hat er für sie gesorgt? Er hat ihnen gesagt, die Flut kommt, bau die Arche. Hätte Noah sich selbst retten können? Gab es irgendeinen Menschen damals, der sich selbst hätte retten können, mit ihrer Wissenschaft, die sie damals schon hatten? Nein. Die einzige Möglichkeit, ich vertraue Gott, Gott sorgt. Gott hat den Ausweg. Und selbst als sie in der Arche waren, Ellen White schreibt es im Patriarchen Propheten, die Sintflut war so heftig, dass die Arche keine Chance gehabt hätte. Die wäre untergegangen. Engel Gottes haben die Arche bewahrt, beschützt, dass sie diese Flut überstanden hat. Gott sorgt. Und wir finden so viele Beispiele in der Bibel. Ob das der Jakob war. Der Jakob hat sich selbst in eine sehr knifflige Situation hinein manövriert. Er wusste, er ist der Erstgeburtsträger. Er hat ihn ja abgekauft von seinem Bruder. Er soll den Segen bekommen. Hat Gott verheißen. Was hat er gemacht? Er hat seinen Bruder, seinen Vater betrogen. Und er musste fliehen um sein Leben. Das heißt, die Situation, in der er war, hat er sich selbst eingebrockt. Er war selbst schuld. Und jetzt hätte er sagen können, naja, wenn ich selbst schuld bin, kann Gott mir nicht mehr helfen. Gott wird sagen, bist selber schuld, zieh selbst zu, wie du fertig wirst. Und er legt sich hin und er hat einen Traum in der Nacht. Und was sieht er? Die Leiter, die zum Himmel geht. Jesus Christus. Gott sorgt für ihn. Und Gott verspricht ihm, bei ihm zu sein. Auch wenn wir versagen, Gott sorgt für uns. Gott hilft uns wieder auf. Gott verspricht uns, mit uns zu gehen. Hat Gott für Jakob gesorgt? Ja. Er ist mit nichts geflohen. Und als er zurückkam, 20 Jahre später, hatte er Frauen, Kinder, viel Besitz. Gott hat ihn gesegnet. Gott hat gesorgt. Das Volk Israel, als sie ausgezogen sind, hat Gott für sie gesorgt? Ja. Ob das die Plagen gewesen sind, ob das der Durchzug des Roten Meer war, ob das das Manna war, überall konnte man Gottes Fürsorge für sie sehen. Weil Gott wusste, ohne mich werden sie sterben. Gott hat gesorgt. Wo finden wir noch Beispiele in der Bibel? Wo hat Gott noch gesorgt für seine Kinder? Welche Beispiele kennt ihr noch? Maria. Du meinst mal die Mutter Jesu. Ja, richtig. Hätte Gott nicht aufgepasst, Jesus wäre umgebracht worden. Und auch, dass sie überhaupt Jesus gebären konnte, war nur durch den Heiligen Geist möglich. Hätte sie nicht selber machen können. Ja. Jona, richtig. Jona, als er dann ins Meer hinabsank, dachte er, jetzt ist zu Ende mit meinem Leben. Und er hat Gott den Fisch geschickt. Aber er hat ihn 3 Tage im Fisch zappeln lassen. Ja. Manchmal lässt er uns auch im Fisch zappeln. Warum eigentlich? Dass Jona demütig wird, klein wird. Jona wollte ja Gott vor Gott weglaufen. Aber Gott wusste, wenn er so eine Erfahrung mitmacht, dann wird er demütig. Und er ist bereit, den Weg zu gehen, den Gott ihm zeigt. Da hat ihn wieder ausgespuckt. Ja, Gott hat für Jona gesorgt. Und auch für die Einwohner Ninives hat er auch gesorgt. Feuerofen, die 3 Freunde im Feuerofen. Gott hat gesorgt. Ja. Sie wussten nicht, ob sie verbrennen oder nicht verbrennen. Sie wussten sie nicht. Das heißt, sie haben ihr Vertrauen zu Gott nicht davon abhängig gemacht, dass sie ihren Willen bekommen. Sondern sie haben gesagt, wir vertrauen Gott, egal was geschieht. Und Gott hat gesorgt. Und Gott hat sogar das benutzt, um seinen Namen zu verherrlichen. Das ist das Ziel, dass Gottes Name verherrlicht wird. Josef. Und dem ging es nicht gut. Gott hat nicht alles Leid von ihm abgehalten. Aber egal, wo er war, ob er beim Potiphar war, ob er im Gefängnis war, Gott hat für ihn gesorgt. Und daran können wir übrigens auch erkennen, beim Josef, man kann Gottes Wege nur von hinten erkennen, nur rückwärts erkennen. Wenn wir drin sind, dann ist das wie ein Irrgarten, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Wir müssen Gott vertrauen. Aber wenn wir dann zurückblicken, erkennen wir, Gott hat wunderbar geführt. Wie beim Josef. Ja. Aber wir müssen unser Leben vorwärts leben. Auch wenn wir es rückwärts nur verstehen. Das ist Vertrauen. Ruth, jawohl. Sie war Witwe, kam in ein fremdes Land, hat aber auf Gott vertraut, hat den wahren Gott erkannt, er hat für sie gesorgt. Nicht nur, dass sie Ehren gefunden hat, Essen gefunden hat, sondern auch noch einen Mann gefunden hat. Ja, und sie ist sogar eine der Vorfahren von David und von Jesus geworden. Ja, Gott hat für sie gesorgt. Ja. Elia. Ja, nicht nur bei den Raben, aber da auch natürlich, ne? Dass er die Raben geschickt hat. Meine Lieben, Gott schickt heute noch Raben. Auch wenn es symbolische Raben sind. Aber Gott hat Elia übernatürlich versorgt. Gott hat für ihn gesorgt. Oder auch bei der Witwe, dass das Mehl und das Öl nicht alle wurden. Gott sorgt. Gott macht heute noch Wunder. Es gibt dieses neue Buch, der Wunder über Wunder. Empfehle ich euch zu lesen. Daran kann man erkennen, dass Gott sorgt für seine Kinder. Aber übrigens, wenn er Wunder tut und wenn er sorgt, dann macht er es nicht nur, damit es uns gut geht, natürlich auch. Aber es geht vor allen Dingen um seinen Namen. Er macht es nicht, um uns zu verherrlichen, damit wir toll dastehen, sondern er macht es, damit sein Name verherrlicht wird. Deswegen sollen wir Gott die Ehre geben, wenn wir erleben, wie Gott eingreift, was Gott tut. Ja. Paulus im Gefängnis. Interessant ist, dass das Erdbeben erst dann kam, als sie gesungen haben. Ja. Und auch hier war es wieder zur Gottes Ehre, dass Gott gesorgt hat. Gott hat eingegriffen. Meine Lieben, auch wenn wir manchmal denken, Gott greift nicht ein, aber er ist der. Er ist der Herr über jede Situation. Und wo wir nicht keinen Ausweg mehr sehen, hat Gott 1000 Möglichkeiten, wie er hilft. Manchmal lässt Gott uns extra in Situationen hineinkommen, wo wir aus menschlicher Kraft nichts mehr machen können, um dann einzugreifen. Und dann wird sein Eingreifen umso deutlicher. Aber das ist Vertrauen in dem Moment. Wenn wir das nicht sehen, trotzdem Gott vertrauen und sagen, lieber Gott, ich danke dir. Mose. Ja, die 40 Jahre in der Wüste waren nicht einfach für ihn. Als Baby schon. Er hat Gott auch gesorgt, dass die richtige Frau ihn gefunden hat. Ja, und dass auch seine eigene Mutter ihn wieder erziehen durfte. Gott hat gesorgt. Gott hat alle Mosaiksteinchen zusammengefügt, dass am Ende das alles gepasst hat. Ja, Gott hat gesorgt. Und dass Mose als Hebräer die Ausbildung bekommen hat, um als Herrscher nachher auch herrschen. Denn er hat ja am Pharao, er sollte Pharao werden. Er hat die vollständige Ausbildung bekommen, militärisch, wirtschaftlich, politisch, um das machen zu können. Und natürlich hätte er diese Gaben und Fähigkeiten auch brauchen können, als er das Volk Israel durch die Wüste geführt hat, 40 Jahre. Aber allerdings, er musste erst noch 40 Jahre Demut lernen in der Wüste. Dass nicht seine Fähigkeiten am Ende das Entscheidende waren, sondern dass Gott durch ihn das Volk geführt hat. Gott hat gesorgt für ihn, durch ihn. Meine Lieben, wir könnten jetzt noch eine Stunde lang weitererzählen von Geschichten, wie Gott sorgt. Die ganze Bibel ist voll davon. Und glaubt ihr, dass in der Endzeit Gott auch für uns sorgt? Natürlich. Gerade wenn der Kampf auf einen Höhepunkt zugehen wird, der Höhepunkt der ganzen Weltgeschichte, warum sollte Gott dann nicht für uns sorgen? Natürlich. Und ich glaube, dass die größten Verheißungen, die größten Wunder Gottes, die es überhaupt auf dieser Erde je gegeben hat, erst noch kommen werden. In der letzten Zeit. Gott sorgt. Gott sorgt für sein Volk, für seine Gemeinde, damit er verherrlicht wird, damit seine Gemeinde, damit seine Wahrheit am Ende den Sieg haben wird. Ein Zitat aus Propheten und Könige, 515. Bald werden wir den sehen, auf den sich unsere Hoffnung auf ewiges Leben gründet. Und in seiner Gegenwart werden die Prüfungen und Leiden dieses Lebens wie ein Nichts erscheinen. Man wird der vorigen Dinge nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen. Meine Lieben, manchmal denkt man auf dieser Erde, dass die Krankheit, das Leid an die Grenzen dessen geht, was man tragen kann. Aber wenn wir bei Jesus sind, werden wir sagen, was ist da gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das heißt, die Leiden, die wir jetzt durchmachen, sind so klein im Vergleich der Herrlichkeit, die kommen wird. Aber selbst dann ist Gott noch mit uns und bei uns. Er bewahrt uns nicht immer vor dem Leid, aber er ist mit uns an unserer Seite, im Leid. Er sorgt. Psalm 40, Vers 18. Psalm 40, Vers 18. Da heißt es, denn ich bin arm und elend, der Herr aber sorgt für mich. Du bist mein Helfer und der Retter, mein Gott, säume doch nicht. Eine schöne Verheißung. Und diese Verheißungen der Bibel, die tragen uns jetzt schon und auch für die Zukunft. Der Herr aber sorgt für mich. Können wir das für uns auch sagen? Der Herr sorgt für mich. Wir leben in Zeiten, die sehr unsicher werden. Die Inflationsrate ist über 10% geschnellt. Und wir fragen uns vielleicht, wie sollen wir in Zukunft mit dem Gehalt, mit dem Einkommen, was wir haben, noch alles bezahlen? Unsere Ölrechnungen, unsere Gasrechnungen, unsere Stromrechnungen. Meine Lieben, der Herr aber sorgt für mich. Wenn Gott für die Spatzen sorgt, dann wird er auch für meine Stromrechnung sorgen können, oder? Gott sorgt. Wir dürfen mit allem zu ihm gehen. Wir müssen keine Angst haben vor den Dingen, die da kommen. Natürlich dürfen wir auch vorsorgen, das sollen wir auch. Aber trotzdem ist es der Herr, der die Kontrolle über allem hat. Und gerade für die Endzeit, in dem Buch Frühe Schriften heißt es, ich sah, dass uns Brot und Wasser zu der Zeit sicher sind und dass wir nicht Not oder Hunger leiden werden, denn Gott ist imstande, für uns einen Tisch in der Wüste zu bereiten. Wenn es nötig sein sollte, wird er Raben senden, um uns zu speisen, wie er es bei Elia tat. Oder er wird Manna vom Himmel regnen lassen, wie er es für Israel tat. Gott hat es bereits getan und er wird es wieder tun. Noch ein schönes Zitat aus dem Buch Maranatha, Seite 270. Während der Nacht zog eine höchst eindrucksvolle Szene an mir vorüber. Es schien ein großes Chaos zu geben und Kriegsheere stießen aufeinander. Vielleicht hat sie ja unsere heutige Zeit gesehen, ich weiß es nicht. Ein Bote des Herrn stand vor mir und sagte, rufe deine Familie zusammen, ich werde euch führen, folgt mir. Er führte uns durch einen dunklen Gang, durch einen Wald und schließlich durch eine Bergschlucht und sagte dann, hier seid ihr in Sicherheit. Auch andere waren in dieses Versteck geführt worden. Der himmlische Bote sagte, die Zeit der Trübsal ist wie ein Dieb in der Nacht gekommen. Der Herr hat euch ja davor gewarnt, genauso wie der Herr euch sagte, dass es geschehen werde. Das heißt, Gott wird am Ende Engel schicken, die uns dorthin führen, wo wir sicher sind. Gott sorgt für uns. Er sorgt jetzt für uns. Und wir leben aus seinen Verheißungen. Und er sorgt auch in Zukunft für uns. Das haben wir auch in den letzten Wochen und Monaten erfahren. Gerade wo die Krankheit und das Leid doch sehr stark waren und sind. Aber Gott sorgt. Und man macht immer wieder Erfahrungen mit Gott, wie Gott hier und dort hilft. Das gibt uns Vertrauen, auch weiter auf ihn zu hoffen. In 1. Petrus 5, Vers 7 heißt es, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott sorgt. Noch einmal Matthäus 6. Mit dem Text haben wir angefangen, mit dem werden wir wieder schließen. Matthäus Kapitel 6 und dort Vers 31 bis 34. Wir hatten vorher gelesen, wie Gott die Vögel ernährt, wie Gott das Gras auf dem Feld kleidet. Und dann sagt Jesus weiter, Vers 31 bis 34. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Das sind Verheißungen. Wir leben aus den Verheißungen. Ich kann euch ein Buch empfehlen. Das Buch heißt Leben aus biblischen Verheißungen. Das könnt ihr übrigens bekommen bei unserer Schriftenverwalterin, bei der Olga. Dieses Buch, ich kann euch kurz erzählen, wie es entstanden ist. Ich habe ja vor 2 Jahren, war das schon her, die Vortragsreihe gehalten über die Corona-Krise. Und ein Vortrag darüber hieß die Corona-Krise und Gottes Verheißungen, wo ich viele Verheißungen aus der Bibel und auch von Hudson Taylor und von Ellen White zitiert habe. Und diesen Vortrag hat ein Buchevangelist aus der Schweiz, Stefan Lauterburg, gesehen. Und dieser Vortrag hat ihn so begeistert und inspiriert, dass er dieses Buch geschrieben hat. Und zwar, er hat dann 366 Verheißungen aus der Bibel rausgesucht und für jeden Tag im Jahr eine Verheißung aufgeschrieben aus der Bibel. Das heißt immer den Tag, die biblische Verheißung und dann einige Zeilen, die leer sind. Und aus diesen Zeilen, da kann man selbst eintragen, was diese Verheißung einem bedeutet oder welche Erfahrungen man damit gemacht hat. Ja. So hat man für jeden Tag im Jahr eine Verheißung. Das heißt, dass wir aus den Verheißungen, aus Gottes Wort leben. Weil Gott für uns sorgt. Und das verspricht er in seinem Wort, in der Bibel. Und durch die Verheißungen können wir das Vertrauen zu Gott haben. Darauf können wir uns berufen, Gott daran erinnern. Und Gott erfüllt sein Wort. Weil wir sehen, wie Gott für die Natur sorgt, dürfen wir wissen, er sorgt auch für mich. Weil er mich genauso liebt wie die Vögel und wie das Gras. Weil wir sehen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass Gottes Liebe so unendlich groß ist, dass Gott für uns gesorgt hat, dass wir erlöst werden, dürfen wir wissen, er sorgt auch für kleinere Dinge in meinem Leben. Es gibt keine Sache, die zu groß ist, um die Gott sich nicht kümmern könnte, und keine Sache, die zu klein ist, auf die Gott nicht Acht haben würde. Gott sorgt. Amen.